So, jetzt machen wir hier einen fliegenden Wechsel. Vielen Dank, Marcel, für das gute Gespräch. Im Grunde muss ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Wir haben schon ein paar Dinge angesprochen zum Thema Krise. Mehr Krise war selten, stellen wir so fest. Wir leben in einer Zeit, in der wir so ein Krisengefühl haben, fast in jeder Hinsicht. Heute Abend steht drüber, trotz Kirchenkrise. Aber es betrifft ja nicht nur die Kirche oder die Kirchen, sondern wir haben so ein multiples Krisengefühl. Und zwar jenseits erstmal noch von unserem persönlichen Ergehen, von dem, was uns ganz nahe kommt, was wir eben schon berührt haben, wenn es um Krankheit geht, um Beziehungen geht und auch um unsere Seele geht, um unseren eigenen Glauben. Es gibt so ein Grundgefühl von Krise, gesellschaftlich. So insgesamt in der Zeit, es liegt so ein bisschen in der Luft und das ist so seit ein paar Jahren so. Es bestimmt die Schlagzeilen, da gibt es die Finanzkrise und die Migrationskrise und die Inflationskrise und es gibt Kriegskrisen und alles hat irgendwie auch miteinander zu tun, zumindest mittelbar. Und irgendwie greift es auch nach uns, zumindest so gefühlsmäßig. Hartmut Rosa ist einer der führenden Philosophen in unserem Land, Soziologen in unserem Land. Der hat vor einigen Jahren schon gesagt, uns leitet nicht mehr dieses höher, schneller, weiter. Sagt es einerseits auch gut so, aber wir haben inzwischen die Sorge, dass es überhaupt weitergeht. Früher hätten Eltern gedacht und gesagt, unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir. Es war so eine Grundhaltung von vielen. Unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir. Und dafür tun wir was, dass es unseren Kindern mal besser geht. Die Nachkriegsgeneration hat es gesagt. Und auch noch mal ein paar Jahre, Jahrzehnte später. Die Erwartung, es wird besser, es geht aufwärts. Und da gibt es historische Ereignisse auch in unserem Land, die das durchaus wahrscheinlich gemacht haben. In einem Teil unseres Landes gab es das Wirtschaftswunder und dann gab es eine Wende und dann ging manches nach vorne und manches auch nicht. Und inzwischen aber erwarten Eltern für ihre Kinder nicht mehr, haben sie nicht mehr die Hoffnung, dass es ihnen mal besser gehen könnte als ihnen und streben das an, sondern sie tun alles, was nur irgend geht, dass es den Kindern nicht schlechter geht als jetzt. Und was uns leitet damit, ist nicht mehr die Hoffnung nach vorne und die Frage, wie weit kann es nach oben gehen, nach vorne gehen, wie kommen wir voran, sondern was uns leitet, ist die Angst, dass es weniger wird. Und so sagt Hartmut Rosa, wir sind bestimmt von einer eigenartigen Grundangst der Moderne. Das legt sich auf uns wie ein Mehltau, wie eine Decke auf unsere Seele, auf unser ganzes Miteinander. So eine Grundangst, was werden könnte, was noch kommt. Und das sickert in unser Bewusstsein, in unsere Haltungen. Das durchsäuert unser Leben. So eine Grundangst, die da ist, wer weiß, was kommt, wie das werden wird. Mit der Politik und mit dem Klima und mit den Krankheiten und mit der Kirche und überhaupt mit allem. Es scheint nichts mehr sicher zu sein. War es das eigentlich jemals? Aber irgendwie ist das so ein Grundgefühl. Und jetzt können wir sagen, na gut, es gibt so gesellschaftliche Wellen. Aber wisst ihr, es ist eine Grundfrage, was uns leitet, was uns bestimmt. Ist es eine Hoffnung, die begründet ist? Oder ist es eine subtile Angst, dass uns etwas genommen wird, dass wir bedroht sind? Und das gilt uns auch in der Gemeinde. Das gilt euch in eurer Gemeinschaft. Das gilt hier im Bezirk. Es gilt euch in euren Familien. Was leitet euch? Eine Hoffnung oder eine Grundangst, dass man was verlieren könnte? Und dieses Tiefe im Herzen, was da leitet, das bestimmt unser Handeln. Das bestimmt die Art, wie wir reden. Das prägt die Kultur. Das prägt die Atmosphäre. Dieses Grundgefühl, das sitzt mit am Familientisch. Das prägt die ganzen Haltungen, die Entscheidungen in Leitungskreisen. Haben wir eine Hoffnung, eine Zugewandtheit für das, was kommt, für die Menschen, die uns begegnen, so verschieden sie sind? Oder leitet uns die Vorsicht, die Angst? Da könnte was passieren und dort könnte was passieren. Wer weiß, was noch ist? Was leitet uns? Und da gibt es eine Schlüsselerfahrung, einen Schlüsselbegriff, der eine Schlüsselerfahrung für uns Christen ist. Das ist Gnade. Alles entscheidet sich daran, ob wir begreifen, was Gnade eigentlich ist. Gnade heißt nämlich, ich muss nichts tun, sondern ich darf sein. Das ist die ganz große, die grundlegende Unterscheidung. Ich muss nichts tun, nichts leisten. Ich darf einfach nur sein. Gnade ist eines der größten Worte im Neuen Testament, ein Schlüsselbegriff. Und ich will dieses biblische Wort heute Abend ein bisschen entfalten, dass wir eine Kultur der Gnade leben, dass wir also von der Gnade bestimmt sind und uns bestimmen und prägen lassen in unseren Gemeinden, Familien, Beziehungen und Netzwerken. Und nicht von der Angst. Dann erst wird Gemeinde, auch eine Familie, eine Beziehung, werden Freundschaften zu Räumen der Hoffnung. Lass dir an meiner Gnade genügen, hat Paulus gehört. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwäche, in den Schwachen, in der Schwachheit mächtig. Ist in der Krise mächtig. Lass dir an der Gnade genügen. Ey, diesen Satz, wisst ihr, den können wir uns nicht oft genug sagen lassen. Paulus war Apostel. Paulus hat sich bekehrt. Er ist vom Pferd gefallen. Der hat Jesus erlebt. Meine Güte, was hat der erlebt? Und Paulus war klug, ein Schriftgelehrter. Der hat mehr gewusst, als wir alle zusammen. Eine besondere Jesus-Begegnung, eine besondere Jesus-Erfahrung. Apostel, Christuszeuge. Und er muss sich vom lebendigen Jesus in einer der tiefsten Krise seiner Existenz sagen lassen, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Du schreibst den Römerbrief, der 1500 Jahre später einen Martin Luther die Gnade wieder preisen lässt. Sola gratia, allein die Gnade. Große Schlüsselerfahrung für die Weltchristenheit, nicht nur bei den Evangelischen. Wir alle leben von der Gnade Gottes, aber dort wieder ausgepackt, neu entdeckt und entfaltet. Paulus muss sich das persönlich sagen lassen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und ihr Lieben, das haben wir auch nötig. Dass wir uns das sagen lassen, lasst euch an meiner Gnade genügen und legt nicht anderes dazu, was noch sein müsste, was noch werden müsste. Und das, daran entscheidet sich alles, wie es mit der Gemeinde, mit der Gemeinschaft weitergeht, ob es den Bach runtergeht oder ob es zum Blühen kommt. Es ist kein Automatismus, aber es liegt daran, ob wir begreifen, was Gnade ist. Warum sage ich das so zugespitzt? Wisst ihr, unsere Kirche, das wissen wir ja alle, ist in Riesenkrisen. Übrigens alle Kirchen, auch Freikirchen. Wir leben in einer Phase der Entkirchlichung, die ist ja historisch. Man wird in den Geschichtsbüchern einmal auf unsere Zeit zurückblicken und sagen, das ist die Zeit, wo damals das Christentum sich in den westlichen Ländern verflüchtigt hat. Die Volkskirche, wie wir sie kennen, die gibt es bald nicht mehr. Das geht rapide schnell. Es gibt die Mitgliederkrise, es gibt Finanzkrisen der Kirchen, es gibt eine Glaubenskrise der Kirchen. und Vertrauenskrise. Und wir in den Gemeinschaften sind damit mitberührt. In einer zunehmend also säkularen, zumindest entkirchlichten Gesellschaft, was heißt es da jetzt, Gemeinde zu leben? Es heißt, aus der Gnade leben. Denn eine Kultur der Gnade heißt, wir leben alle aus dem Empfangen. Keiner hat etwas. Keiner bringt schon was mit. Alle sind bedürftig. Alle empfangen. Darum sind Reiche und Arme nicht entscheidend in der Gemeinde, weil alle das Entscheidende brauchen. Und weil es darauf ankommt, hat Jesus dieses knallharte Nadelöhrwort schon gesagt. Leichter geht ein Kamel dadurch, als dass ein Reicher in den Himmel kommt, weil ein Reicher immer schon meint, er hätte. Und weil er nicht mehr empfangen muss. Aber um Gnade zu erfahren, musst du die Hände aufmachen und das Herz auch, um zu empfangen. In einer Kultur der Gnade leben alle aus dem Empfangen. Das ist das Erste. Dass wir uns dessen bewusst machen und bewusst sind, ich lebe nur, weil ich geschenkt bekomme. Siehe gestern, der Schöpfer schafft immer noch, er schenkt uns jeden Tag neu, schon jeden Tag empfangen. Das ist das Erste, das Grundlegende. Das Zweite, in einer Kultur der Gnade, da wird Leben geteilt. Jesus lädt in seinen Tisch, wir haben gestern Abend mal gefeiert. Er lädt alle ein an seinen Tisch und sagt, tut das, um an mich zu denken, um mich zu vergegenwärtigen, um zu erleben, wer ich bin, sollen wir an den Tisch einladen. Jesus hat Tischgemeinschaft gesucht. Und zwar ist ja interessant, dass Jesus in der Regel gar nicht zu sich eingeladen hat. So war er gar nicht drauf. Er war viel draufgängerischer. Er hat gesagt zum Zachäus, der eben noch auf dem Baum sitzt, der Zöllner, der dann runterkommt und sagt, so Zachäus, und jetzt muss ich bei dir einkehren. Machen wir eher selten, oder? Dass wir auf andere zugehen und sagen, so und bei dir bin ich zum Essen, wann hast du soweit? In 2 Stunden bin ich da. Weiß schon, Grill und so weiter. Ich wäre dankbar, wenn es was Gutes gibt. So. Jesus lädt sich zum Essen ein. Er sucht Tischgemeinschaft. Weil da Leben geteilt wird. In einer Kultur der Gnade wird Leben geteilt. Und hey, das ist etwas, was ich in der Gemeinschaftsbewegung als einen großen Schatz erlebe, als einen Segen erlebe. Dass es wirklich Gastfreundschaft gibt. Aber entscheidend ist, dass diese Gastfreundschaft nicht nur unseresgleichen gilt, sondern Jesus geht ja zu einem Zöllner. Da geht man nicht hin. Als frommer Jude. Man setzt sich nicht an jeden Tisch. Aber Jesus geht dorthin. Und er ist verschrien als was? Genau, das war sein Image. Fresser und Weinsäufer. Wann hat man das eigentlich zum letzten Mal von euch gesagt? Den sächsischen Gemeinschaftsleuten. Ah, das sind doch die Fresser und Weinsäufer. Das habe ich nicht gehört, als ich gesagt habe, ich gehe nach Zwickau oder so, in die Region. Ah, da sind doch die da immer so. Hat keiner gesagt. Also sollte auch nicht sein, so in der Weise. Aber ihr wisst, was ich meine. Jesus war verrufen, weil er sich mit Zöllnern und Sündern, mit Prostituierten, Ehebrechern, mit Samaritern abgegeben hat und so weiter. Mit lauter Leuten, wo man gesagt hat, und zwar vom Wort Gottes her, das geht doch nicht. Da hat doch Gott eine Grenze gesetzt. Wie kannst du die überschreiten? Das war ja nicht einfach nur die Konservativen, die ein bisschen eng waren. So lesen wir das schon aus der Kinderkirche. Ja, die Pharisäer, das waren ja lieblose Leute. Der arme Zachäus, der da auf den Baum klettern musste, doch ein netter Kerl, wie kann man gegen den sein? Nein, der Zachäus war ein... Ich sag's nicht weiter. Das haben alle gesagt. Der Zachäus, so einer, das war schlimmer als so ein richtiger Vollstasi-Typ oder als irgendein Krimineller. Das war wirklich berechtigt, auf den mit dem Finger zu zeigen. Und bei der Ehebrecherin ist es ohnehin klar. Aber Jesus sucht Tischgemeinschaft. Wer darf bei euch essen? Wer war zuletzt bei euch am Essenstisch, der oder die, aber sowas von anders ist als ihr? Wo die Nachbarn an der Fensterscheibe kleben, wenn sie die Person zu euch reingehen sehen und sagen, was ist denn jetzt los? Wer kommt denn da? Wann war das letzte Mal der Fall? Schreibt heute Abend mal noch auf, wen ihr einladen könntet. In einer Kultur der Gnade leben alle aus dem Empfangen. Es wird Leben geteilt, vor allem am Tisch. Und es wird Vergebung gelebt. Alle leben aus der Vergebung. Das hat mit dem Empfangen zu tun. Aber wenn dann Schuld da ist, wenn Sünde greifbar wird, dann leben alle aus der Vergebung. Und da gibt es keine Hierarchie der Sünden. Keine solche, die toleriert sind. Dass der Eugen oder der Karl oder der Philipp oder wie er jetzt auch heißen mag, vielleicht mit der Steuer das nicht so ganz genau nimmt, weil er das rechtfertigen kann, das wird so toleriert vielleicht. Aber wenn es in den sexuellen Bereich geht oder sowas, dann ist es offensichtlich, dann wird das nicht akzeptiert. Der mit der Steuer kann im Chor mitsingen, aber auf dem anderen Gebiet, die sind außen vor. Wir machen eine Hierarchie der Sünden. Jesus hat es nie gemacht. Nie. Gerade die Samariterin und die Ehebrecherin und Maria Magdalena und die Frau, die seine Beine getrocknet hat mit ihren Haaren und in der ersten Gemeinde, der da getauft wird von Philippus in Apostelgeschichte 8, das war ein Eunuch, der Kämmerer aus Äthiopien. Der war nicht ganz Mann und nicht ganz Frau. Den findet man auf merkwürdigen Paraden möglicherweise, aber der soll der Erste sein, der getauft wird. Ihr Lieben, aus der Vergebung leben. Und dass das erfahren wird, dass Gemeinde ein Raum ist, wo ich nichts tun muss, sondern sein darf. Das ist Gnade. Und wenn wir die Dinge so ansehen und so benennen, dann neigen wir dazu, schnell durchzuatmen und zu sagen, Moment mal, da kann aber was passieren. Da wird plötzlich was verschoben, da wird es unklar, da wird es uneindeutig, wenn wir plötzlich offen sind für alle. Aber das heißt Gnade. Das ist das Urevangelium, dass alle Menschen willkommen sind. Das ist übrigens das Vierte. Weil Jesus für alle gestorben ist, sind alle willkommen. Wir lassen uns das Wort Vielfalt rauben. Vielfalt ist für Christen so ein Unwort geworden, zumindest für manche. Weil das so ein Politikum geworden ist und mit einer gewissen Ideologie verbunden wird. Aber Vielfalt ist nichts, was der Deutsche Fußballbund erfunden hat. Vielfalt ist eine Urerfahrung der christlichen Gemeinde. Galater 3, weil vor Christus, was gilt? Da ist weder Mann noch Frau, weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier. Die drei grundlegenden Unterscheidungen, wie die Menschen unterscheiden in der damaligen Zeit, gesellschaftlich, sind da benannt. Galater 3, Vers 28. Und es wird gesagt, in Christus, vor Christus, der Text ist in einem Taufzusammenhang, wer auf seinen Namen getauft ist, wer zu Jesus Christus gehört, da gilt, es ist nicht mehr. Diese Unterscheidung ist nicht mehr da. Das ist nicht einfach eine anthropologische Unterscheidung, sondern eine soteriologische, zwei theologische Begriffe. Damit ist nicht geleugnet, dass es Sklaven und Freie gibt, dass es Mann und Frau gibt und Juden und Heiden gibt. Das spielt natürlich eine Rolle. Die gibt es. Die Unterscheidungen gibt es. Aber in Christus haben sie keine entscheidende Bedeutung mehr. Vor Gott, wenn es um unsere Erlösung geht, um unser Heil, um Soteria, da spielt es keine Rolle. Und in der Ewigkeit wird es ohnehin nicht mehr entscheidend sein. Das Geschlecht nicht, die Zugehörigkeit zum jüdischen oder zu einem heidnischen Volk und welchen Standes wir sind, ob Sklave oder Freier, das kennen wir heute so gar nicht mehr. Aber damals ist es eine gesellschaftliche Grundunterscheidung und es ist eine Provokation, die wir gar nicht vorstellen können, wie das damals war. Und Paulus kann sagen, es gilt nicht mehr. In der Gemeinde gilt Vielfalt in allem und eins in Christus. Und das hat die Gemeinde verkündet und Menschen haben es erfahren. Und Jesus hat sich zu diesen Menschen gestellt, die per se nicht zur Gemeinde gehören, die aus der jüdischen Heilsgemeinschaft ausgeschlossen waren. Nicht nur Heiden, sondern zum Beispiel die Ehebrecherin. Was macht Jesus, als die Schriftgelehrten und Richter kommen, mit den Steinen in der Hand, um ein Urteil zu vollstrecken, das begründet ist, weil es ja nach dem Wort Gottes, nach dem Gesetz Gottes rechtens ist. Die haben die Bibel auf ihrer Seite, die mit den Steinen in der Hand. Was macht Jesus? Was macht er? Er stellt sich an die Seite der Frau. Stellt sich an der Seite der Frau, die liegt schon da und wartet, dass die Steine fliegen. Alle anderen stehen drumherum. Und Jesus stellt sich an ihre Seite. Und dann sagt er den Satz, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe jetzt. Los geht's. Und alle gehen weg. Weil Jesus deutlich macht, alle, wir leben alle aus der Vergebung. Und ich stehe an der Seite dieser Frau. Und erst als alle weg sind, da sagt er zu ihr, hat dich jemand verdammt? Hat dich jemand verurteilt? Fragt er sie im Zweiergespräch. Und dann erst schaut die Frau auf und sagt, nein, Herr, niemand. Und dann sagt er den atemberaubenden Satz, dann verdamme ich dich auch nicht. Ihr Lieben, die Frau ist nicht umgekehrt. Da steht nichts davon, dass die sich bekehrt hätte, dass die Schuld bereut hätte, dass da irgendwas, dass sie irgendeine Voraussetzung erfüllt hätte, damit sie gnadenwürdig wäre. Sondern Jesus steht schon an ihrer Seite und lässt sie seine Gnade erfahren. Und erst danach, ganz am Ende, sagt er zu ihr den Satz, den wir oft viel zu schnell zitieren, im Zweiergespräch. Ich verdamme dich auch nicht und, pass auf, sündige jetzt nicht mehr. Hinfort nicht mehr. Wir neigen dazu, das aber groß zu sagen, wenn es um Sünde geht. Sündige nicht mehr, das hat Jesus gesagt. Und dann nennen wir das und das und das und das. So ein paar Sondersünden. Andere über andere sehen wir hinweg. Es gibt keine Hierarchie der Sünde. Es gibt nur Gnade, die allen gilt. Und unser Platz ist an der Seite derer, die offensichtlich schuldig sind. Egal, was die Gesellschaft sagt. Wir erklären nichts für recht oder richtig. Auch wenn das manchmal gesagt wird. Wir stehen an der Seite der Menschen. Und Menschen erleben das. Menschen spüren das, ob Gnade zu Hause ist in einer Gemeinschaft oder nicht. Ob es das ist, was uns prägt und erfüllt oder ein bestimmter Anspruch an eine Art, wie Leben gestaltet sein muss. Lasst uns die Gnade wieder entdecken. Dass Menschen, die anders sind, Platz haben. Und Gott sei Dank wird es erlebt in Gemeinden. Und sie kommen dazu und sagen, ja, ich darf hier sein. Manche sind aber auch weggegangen, weil sie es nicht aushalten. Weil sie merken, so wie ich bin, so bin ich in der Gemeinde, so kann ich da nie sein. Ihr Lieben, das darf nicht passieren. Keiner darf in der Gemeinde das Gefühl haben, er muss gehen, weil es ihm zu eng wird. Gnade heißt, hier darfst du sein. Gemeinde Jesu Christi ist ein Raum der Hoffnung, wenn uns Gnade bestimmt. Eine Kultur der Gnade also lebt davon, aus dem Empfangen. Alle haben Vergebung nötig. Es wird Leben geteilt, Tischgemeinschaft. Und man lebt in der Vielfalt und Einheit in Christus. Und dann gibt es noch etwas. In einer Kultur der Gnade, da ist man offen und transparent und ehrlich, sodass man auch verborgene Machtstrukturen ans Licht bringt. Lasst mich das noch sagen. Es ist eine große Gefahr immer gewesen, in jeder Institution. Es ist überall so, in einem Unternehmen, in Behörden, in Kirchen, auch in der Gemeinschaft, dass es Machtstrukturen gibt. Dafür gibt es Ordnungen. Es gibt welche, die haben Verantwortung, die sind in Leitungskreisen, die haben etwas zu entscheiden. Dafür sind sie berufen und gewählt. Das ist ihre Aufgabe, ist ihres Amtes. Das muss auch so sein. Aber das ist immer ein Mandat auf Zeit. So soll das auch in der Gemeinde sein. Und es ist Verantwortung. Das heißt, sie müssen das, was sie entscheiden, auch verantworten vor der Gemeinde. Das gilt hoffentlich auch für die Leitungskreise bei euch. Manchmal ist es aber so, dass sich subtile Machtstrukturen durchsetzen. Dass es Personen gibt, die heimlich den Kurs bestimmen. Und dass es Autoritäten gibt, die sich durchsetzen. Dafür sind wir in christlichen Kreisen, in der Gemeinde und auch in der Gemeinschaftsbewegung besonders anfällig. Und ich beobachte es verstärkt, es ist ein bisschen riskant, wenn ich das sage, aber ich benenne es, weil ich glaube, es ist eine offene Wunde, auch in neueren Gemeinden, auch in ja, es ist nicht ein bestimmter Frömmigkeitsstil, aber in manchen ist es schon sehr ausgeprägt. Ich sage, es ist in der Gemeinschaftsbewegung so, kann es so sein. Ich habe es erlebt, das kann ich zumindest sagen. Und es ist auch in manchen Freikirchen so. Und es gibt ja auch manche Podcasts darüber, wo bestimmte Personen als geistliche Persönlichkeiten gelten und so geachtet sind, dass was dieser Bruder sagt, einen anderen Klang hat, als wenn es jene Schwester sagt. Weil das ist ja der. Der hat so viel Weisheit. Der ist so vom Geist Gottes erfüllt. Der hat so im Segen gewirkt. Der gehört ja in die Familie, die die Gemeinschaft schon seit Jahrhunderten prägt. Quasi direkt nach den Aposteln war die Familie da oder so. So ist es ja manchmal. So ist es bei uns in Gemeinschaftskreisen. Und das ist grundsätzlich gar nichts Schlimmes. Im Gegenteil, es ist was Wertvolles. Aber wir haben manchmal subtile Autoritäten, die dann geistlich überhöht werden. Und das ist eine Gefährdung eigener Art für jede Form von Missbrauch, von Macht, von seelischen Übergriffen, von Bestimmen, was geht und was nicht geht. Wenn einer im Gremium sitzt, dann kann sein, es geht nicht. Und wenn es um die Vorhänge am Fenster geht, da gibt es Fettnäpfchen. Kannst du als Vorsitzender eines Verbandes in eine Gemeinschaft kommen und sagen, sagt mal bei euch im Gemeinschaftshaus, also die Vorhänge, ehrlich gesagt, also die sind sowas von, die kann man eigentlich, die sind ästhetisch eine echte Anfechtung für mich. So. Dann halten alle die Luft an und man weiß, das war jetzt ein volles Fettnäpfchen, weil die Frau vom so und so hat die genäht. Und solange die lebt, dürfen die nicht abgehängt werden. Das wäre, du kannst alles machen, aber die Vorhänge abhängen geht nicht. Ist jetzt ein leichtes Beispiel, ein bisschen zum Schmunzeln, aber ihr wisst ein bisschen, was ich meine und ihr kennt das allzu gut. Lasst uns Acht haben darauf, Kultur der Gnade bedeutet, dass es keine Menschen, auch keine Brüder und Schwestern auf dem heiligen Sockel gibt. Wir leben alle aus der Gnade. Und wisst ihr, es gibt andere Dinge als Vorhänge. Es gibt andere Dinge. Und ich habe das bitter erlebt. Und ich will nur mal so viel sagen. Das ganze Thema sexualisierte Gewalt ist einfach nicht nur ein Thema der großen Kirchen. Wenn es dann Studien gibt und wenn diskutiert wird über die katholische Kirche und über die evangelische Kirche, kann man immer sagen, ja, das sind ja die. Wir wissen allzu gut, es ist ein Thema, das bei uns genauso da ist. Genauso. Und wer ein bisschen Erfahrung hat und unterwegs ist mit Menschen, kann abgründige Geschichten erzählen, weil wir Menschen sind und weil wir anfällig sind. Kultur der Gnade heißt, dass wir transparent sind, dass wir ehrlich werden und Machtstrukturen auch offenlegen und es nicht zulassen, dass es heimliche Autoritäten gibt. Das lässt aufleben. Und dann kommen auch manche Dinge ans Licht. Und das ist zutiefst schmerzhaft, wenn das ans Licht kommt. Aber es öffnet etwas. Und wir haben Verantwortung dafür, für das, was heute geschieht und morgen. Darum lasst uns darum ringen, dass wir aus einer Kultur der Gnade leben. Und es geschieht immer dann, wenn wir das selber wieder zuerst neu entdecken. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und die ist dann auch mächtig, diese Kraft Gottes. Und da wächst etwas. Und ihr Lieben, ein weites Herz, das hat noch nie etwas Falsches bewirkt. Ein Herz kann nie zu weit sein. Wir können von allem in dieser Welt zu groß denken, nur nicht von der Gnade Gottes. Du kannst von allem zu groß denken, aber nicht von der Gnade Gottes. Dafür ist Jesus gestorben und auferstanden. Wenn ihr mögt, ihr könnt das noch ein bisschen vertiefen im Hoffnungsmensch-Büchlein. Da gibt es zu dem Themenfeld auch ein kleines Kapitel. Ich will es jetzt damit bewenden lassen. Und ich will euch für die Krisen eures Lebens und vielleicht auch die Krisen in Gemeinschaften und in Familien und in Beziehungen diesen Blick mitgeben auf dieses eine. Gott ist gnädig. Lasst euch an seiner Gnade genügen. Und seid darin behütet. Amen.